Darf Psychoanalyse eigentlich politisch sein? In der heutigen Folge beschäftigt uns noch einmal der Klimawandel. Dabei wird es persönlicher, weil ich indirekt nun auch meine eigene politische Haltung anspreche, wenn wir uns mit der Frage befassen, warum Rechtspopulisten den menschengemachten Klimawandel leugnen. Wir Analytiker neigen ja zur Zurückhaltung, was teilweise in unserer Arbeitsweise wurzelt, in der wir uns als Objekt für die Symbolisierung unserer Patientinnen zur Verfügung stellen. Aber das ist auch nicht immer eine passende Haltung. Manchmal ist es hilfreich, sich zu zeigen und aktiver zu sein, sowohl in der Therapie als auch heute hier. Oft sind es ja gerade diese Momente, in denen Beziehung entsteht und die durch gegenseitiges Verständnis eine Veränderung ermöglichen. Das passt auch zum Tenor der letzten Folgen, in denen wir über die Bedeutung unserer Verbundenheit miteinander gesprochen haben. Dies wird aber nicht der einzige rote Faden sein, der heute wieder auftauchen wird. Inspiriert wurde diese Folge durch einen wunderbaren Vortrag an meinem Heimatinstitut, dem ich in diesem Jahr beiwohnen durfte. Es ging darum, dass das Rückfahren von Maßnahmen zum Klimaschutz, wie wir es aktuell erleben, Stichwort Klimakonferenz in Aserbaidschan, in vielen Ländern zum Markenkern des erstarkten Rechtspopulismus gehört, dass hier also ein Zusammenhang besteht. Zu erklären ist das auch, aber nicht alleine, mit sozialen und ökonomischen Interessenkonflikten. Denn das Ausmaß der damit drohenden Zerstörung deutet auf etwas zutiefst Irrationales hin. Kann Psychoanalyse helfen, Erklärung und Lösung hierfür zu finden? Kann sie dabei helfen, das Gemeinsame zwischen den sozialen, politischen und klimabezogenen Themen zu finden? Darum wird es in der heutigen Folge gehen. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 24. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema: Was haben Rechtspopulisten gegen Klimaschutz? Ich möchte unsere heutige Folge in drei Teile gliedern. Erstens die psychologische Betrachtung von Rechtsextremismus. Zweitens die Verbindung zum Klimawandel bzw. der Frage, warum dieser geleugnet werden muss. Und drittens die Gegenwart im Therapiezimmer, also wie sich diese Themen aktuell bei Patientinnen und bei Therapeutinnen zeigen können. Das Bundesamt für Verfassungsschutz definiert Rechtsextremismus wie folgt. Rechtsextremisten unterstellen, dass die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation über den tatsächlichen Wert eines Menschen entscheide. Dieses Werteverständnis konterkariert zentrale Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und steht damit in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz. Nationalismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Rassismus oder Antisemitismus prägen die rechtsextremistische Agitation. Im Jahr 2023 wurden über 25.000 rechtsextremistische Straftaten von über 14.000 gewaltorientierten Rechtsextremisten erfasst. Das sind 500 mehr als noch im Vorjahr. Auch in anderen Ländern wie den Niederlanden, den USA oder Österreich erleben rechtspopulistische Parteien mehr Zugewinn. Dabei scheint eine rückschrittige Bewegung hin zu konservativen Werten und Systemen mit dieser Strömung einherzugehen. So wendet sich beispielsweise Donald Trump von Maßnahmen zum Klimaschutz ab, um den Kohlebau erneut zu fördern. Und auch hierzulande wollen rechtspolitische Parteien aus dem europäischen Green Deal aussteigen, dessen Ziel es ist, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt zu machen. Ein anderes Beispiel wäre das amerikanische Heartland Institute, eine konservative Denkfabrik, die den wissenschaftlichen Konsens um den Klimawandel sowie zum Beispiel negative Effekte von Tabak leugnet und aktiv am Abbau von Umwelt-, Gesundheits- und Klimaschutzvorschriften arbeitet. diesem Institut wurde in der Vergangenheit mehrmals die Verbreitung von falschen Fakten, Fälschung von wissenschaftlichen Ergebnissen sowie Täuschung und absichtlich verwirrungsstiftender Propaganda nachgewiesen. Das Heartland-Institut beriet die Trump-Regierung und stellte kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump 13 umweltpolitische Forderungen auf, darunter der Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, die Genehmigung der Ölpipeline Keystone XL, die Abschaffung von Luft- und Wasserschutzgesetzen sowie das Ausschließen von Umweltwissenschaftlern aus wissenschaftlichen Beratungsgremien. Ein Jahr nach Amtsantritt hatte die Regierung 8 dieser Forderungen vollständig oder zumindest teilweise umgesetzt. Hinzu kommen Verbindungen zu rechten Gruppierungen in Europa, um aktiv Klimamaßnahmen zu bekämpfen. Je mehr man nun über dieses Institut liest, umso abstruser wird es und es entsteht die Frage, wie solch eine Organisation eigentlich existieren kann, beziehungsweise wieso Menschen sich derartig verhalten. Und ohne die Unterstützung der Menschen würde so etwas auch nicht funktionieren. Wieso fühlen sich so viele Menschen also zu rechten Systemen hingezogen? Hier kommen wir zur Psychodynamik. Der Philosoph und Soziologe Theodor Adorno beschrieb 1951 in seinem Aufsatz Aspekte des neuen Rechtsradikalismus einige Punkte, um die sozialen, politischen und psychologischen Ursachen des Rechtsradikalismus zu verstehen. Dieser Aufsatz behielt bis heute seine Relevanz und wurde deshalb 50 Jahre später vom Suhrkamp Verlag neu in Druckform herausgebracht. Hierauf beziehe ich mich im Folgenden auch. Relevant war der Aufsatz auch deshalb, weil er half, das Aufkommen der NPD und damit einen neuen Rechtsradikalismus 1964, also 22 Jahre nach Kriegsende in Deutschland, einzuordnen. Die damals gegründete NPD hatte sich in kürzester Zeit von einer konservativ-nationalistischen in eine rechtsradikal-faschistische Partei gewandelt und den Einzug in die Länderparlamente geschafft. Adorno stellt unter anderem die Frage, warum sich Menschen nach einem Führer sehen, um ihrem Leben einen Sinn zu geben und wenigstens als Mitläufer an Macht und Herrschaft gewinnen zu können. Hierbei knüpft er unter anderem an Erich Fromm und Sigmund Freud an, wenn er die autoritäre Persönlichkeit beschreibt. Dies meint einen Charakter, der von dem Psychoanalytiker Wilhelm Reich in dessen Arbeit Massenpsychologie des Faschismus mit rechter Ideologie in Zusammenhang gebracht wurde. Dieser Charakter besteht aus Persönlichkeitseigenschaften wie unter anderem Neigung zu Vorurteilen, Konformität, Destruktivität, extremem Gehorsam gegenüber Autoritäten, Rassismus und Ablehnung des Fremden. Ebenso bemerkt er, dass die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit zu großen Teilen verdrängt worden sei und mit viel Wut und Abwertung jene bestraft werden, die diese ansprechen. Hier finden sich Parallelen in der Rhetorik der AfD, die etwa eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Dies sagt uns nun aber noch nicht, was hinter dem vermehrten Aufkommen rechter Strömung steht. 1964, so wie heute, fühlen sich viele Menschen von der demokratischen Politik nicht gesehen, weshalb es diese Menschen zu den politischen Spektren treibt, die klar demokratiefeindlich und autoritär sind. Adorno beschreibt den Rechtsradikalismus deshalb als Wundmal und Narbe der Demokratie. Über die Frage, warum Menschen sich von der demokratischen Regierung im Stich gelassen fühlen, kommen wir zu Adornos Hauptthese, nämlich, dass die Voraussetzung rechtsradikaler Bewegungen zu finden ist in der Konzentrationstendenz des Kapitals, also der Anhäufung von Reichtum bei einigen wenigen, der Vernichtung mittelständischer Betriebe zugunsten global agierender Konzerne sowie der immer weiter auseinanderdriftenden Schere zwischen Arm und Reich. Dies war zu Zeiten der Rezession von 1966 und 67 der Fall und ist es auch noch heute. Stichworte wären hier Finanzkrise, Pandemie oder Kriegsfolgen. So beginnt vor allem bei der bürgerlichen Schicht die Angst, nicht mehr gesehen zu werden und sozial abzusteigen. Diese Angst ist dabei ja durchaus angebracht. Denken wir zum Beispiel an die Veränderungen im Zuge der Digitalisierung. Als Konsequenz steigt hier die Chance, politisch radikalisiert und anfällig zu werden für ideologische Manipulation. Adorno bemerkt hier, dass die Schuld an der Deklassierung aber nicht etwa dem System dahinter gegeben wird, also dem Kapitalismus, sondern paradoxerweise denjenigen, die dem System ebenfalls kritisch gegenüberstehen. So erklärt Adorno, warum Rechtspopulisten den Sozialismus hassen oder an jüdisch-marxistische Verschwörung glauben. Dabei wird den ängstlichen und narzisstisch gekränkten Menschen eine einfache Lösung und ein klares Feindbild, zum Beispiel die Woken oder die linksgrün Versifften, gegeben. Die narzisstische Wunde wird wiederum über den besagten Glauben an Verschwörungsgeschichten angesprochen. Genauer geht es um das narzisstische Bedürfnis, etwas Besonderes zu sein und das verstanden zu haben, was andere nicht verstehen. Somit erfolgt eine Art Reparatur des gekränkten Selbstwerterlebens. Evidenzen werden geleugnet und durch Parolen ersetzt, denen leichter geglaubt werden kann und die die Wut dieser Menschen aufgreifen und auf ein Ziel richten. Ihren Überzeugungen wohnt, weil sie der objektiven Realität widersprechen, etwas Dämonisches oder Zerstörerisches inne, wie Adorno es formuliert. Dies hat etwas hochgradig Selbstzerstörerisches, da die Konsequenzen der rechten Forderung letztlich im Untergang der eigenen Gruppe münden würden. Wenn uns all dies aber nun bekannt vorkommt, dann, weil wir hier die erste große Parallele zu den letzten beiden Folgen finden und damit den Bogen zum Klimawandel zu ziehen beginnen. Die Verleugnung von Wissenschaft und Realität, die Vermeidung von Gefühlen der Schuld, Scham und Verantwortung, die Abgrenzung von unseren Mitmenschen, statt an unserer Verbundenheit zu arbeiten, und letztlich der eigene Untergang als Konsequenz hieraus. Bei der Auseinandersetzung damit, wie wir mit dem Klimawandel umgehen, scheint es Parallelen zu rechtspopulistischen Dynamiken zu geben. In beiden Fällen wird nicht das eigentlich ursächliche System angegangen, was ein beschwerlicher Weg voller Aufopferung wäre, sondern die Verantwortung auf jemand anderen projiziert. Somit lässt sich die These formulieren, dass die Zuwendung zum Rechtsextremismus eigentlich eine Abwehrfunktion hat. Der Psychoanalytiker Wilfried Bion, der sich vor allem für Gruppenprozesse interessiert hat, beschrieb, dass die Spaltung in Freund und Feind, wie sie beim Rechtsextremismus ja auch stattfindet, drei Funktionen erfüllt. Erstens, die Gruppenmitglieder können sich selbst als gut und die Außenstehenden als schlecht einordnen, damit Erleichterung für sich schaffen und Unangenehmes nach außen projizieren. Zweitens, die Wegsortierung von Unpassendem ermöglicht auch den Abbau von Komplexität. Kritik an der Gruppe ist dabei gefährlich und wird mit harten Strafen belegt. Hierzu könnten uns die Geschichten von Aussteigern aus Sekten oder eben rechten Gruppierungen einfallen. Und drittens, es liegt eine sadistische Befriedigung in der Aggression, die von der Gruppe ausgelebt wird. Die Untersuchung der Leipziger Autoritarismusstudie aus diesem Jahr, welche ich euch auch in den Quellen verlinkt habe, legen die Vermutung nahe, dass eine verstärkte Krisenwahrnehmung und ein erhöhtes Bedrohungserleben sowie der damit assoziierte Kontrollverlust einen Einfluss auf die politische Einstellung und die Bewertung der Demokratie haben. Der Rückgang der Zufriedenheit mit der Verfassung und starke Unzufriedenheit mit der Alltagsdemokratie führen laut der Studie zu Fluchten ins Autoritäre. Hiervon ausgehend könnten wir unsere These wie folgt weiter ausformulieren. Rechtsextremismus ist eine regressive Antwort auf Krisen und gefühlte Bedrohung des Lebensstandards, welcher Abwehrmaßnahmen der Verleugnung, Projektion, Spaltung und Vermeidung aktiviert. Die Zugehörigkeit zur rechten Gruppe schafft einen bequemen Raum der kollektiven Abwehr, welcher ebenfalls Sicherheit, Zugehörigkeit und sadistische Befriedigung durch Gewalt nach außen anbietet. Weitere Ergebnisse der Studie zeigen, dass Rechtsextremismus unter anderem vor allem bei Menschen mit geringem Bildungsstand sowie geringem Einkommen ausgeprägt ist. Was zu dem Gedanken passt, dass es eher die Menschen sind, die sich vom System nicht gesehen fühlen, die es zum Rechtsextremismus treibt. Ebenso sind Männer statistisch gesehen deutlich mehr dem Rechtsextremismus zugewandt als Frauen. Hier würde sich unter anderem ein Zusammenhang zu den patriarchalen Strukturen der konservativ-rechten Gruppen, also der Wunsch nach dem Erhalt der altbekannten Systeme, ziehen lassen. An dieser Stelle kommen wir zum zweiten Punkt, der Frage nach dem Zusammenhang mit dem Klimawandel. Wenn die Zuwendung zu rechten Systemen nun eine Reaktion auf Krisen und befürchteten Verlust ist, und der Klimawandel eine solche Krise ist, dann ist denkbar, dass es Menschen in dieser Situation zu dem beschriebenen Rückzug in den vermeintlich sicheren Raum der kollektiven Abwehr bewegt. Die Flucht vor der Realität des Klimawandels und der Konsequenzen, die wir ziehen müssten, ermöglicht die Fantasie von Schutz, Kontrolle und Welterklärung unter Gleichgesinnten. Mit anderen Worten bieten die Rechten eine Zuflucht in einen Konservatismus mit einer einfach zu verstehenden Weltsicht. Therapeutisch gesehen erinnert dies an die Abwehrprozesse, die Menschen davon abhalten, ihr Leben in der Gegenwart zu führen, weil sie sich nicht von der Vergangenheit lösen wollen oder können. Als Abwehr der Krise wird der Klimaschutz dem Feind zugeschoben. Unterstützt durch Verschwörungstheorien über zum Beispiel eine europäische Elite, die Bevölkerung schröpfen und kontrollieren will. So wird auch die individuelle Freiheit als bedroht dargestellt. Ein Narrativ, welches vor allem im hochindividualistischen und freiheitsbetonten Amerika einen gesellschaftlichen Nerv trifft. Führen wir uns nun aber wieder vor Augen, was es für alle Menschen bedeutet, wenn wir nichts gegen den Klimawandel unternehmen. Dann wird spürbar, wie stark die Realitätsverleugnung in diesen Narrativen ist und dass wir uns hier nicht mehr auf der Ebene befinden, die rational erreicht werden kann. Die Erfolge des Rechtspopulismus sind insofern nah am Unbewussten, als dass sie die archaischen Strukturen ansprechen, weshalb sie auch nicht mit Logik zu verstehen sind. Damit sind die tief unbewussten und aus der frühen Kindheit stammenden Prozesse gemeint, die nicht im Kontakt mit dem Realitätsprinzip sind, sondern sich in unverarbeiteten und nicht versprachlichten Trieben und Gefühlen zeigen. Diese archaische Struktur kann als unreife Vorstufe des erst im Laufe der Entwicklung erreichten Symbolverständnisses angesehen werden. In Anlehnung an unter anderem Freud wäre die Traumdeutung ein guter Zugangsweg, um dem archaischen Unbewussten nahe zu kommen. Laut dem Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, von dem wir in den letzten Folgen schon gehört haben, ist dieses archaische Unbewusste der Ort von urtümlichen inneren Bildern, den sogenannten Archetypen, welche sich im kollektiven Unbewussten zeigen, also von uns allen geteilt werden. Nach der Freudschen Theorie wäre hiermit das S, also der Bereich der unbewussten frühen Triebregung, gemeint. Das bedeutet, dass durch den Rechtspopulismus existenzielle Ängste und Archetypen angesprochen werden. Dies passiert verbal durch die Betonung von Bedrohung und Feindbildern und nonverbal durch zum Beispiel Flaggen, Uniformen oder Trachten, die archetypische Gefühle von Heimat, Sicherheit und Verbundenheit ansprechen. Wenn rechtspolitische Parteien vorgeworfen wird, dass diese keine tatsächlichen realistischen Lösungen vorschlagen und diese aber dennoch Zulauf erleben, dann sicherlich aus dem Grund, dass es ihnen gelingt, unser Unbewusstes anzusprechen. Das bedeutet, dass die rechtspopulistischen Gruppen an der Leugnung des Klimawandels festhalten, um die Menschen in ihrer Angst vor der Krise abzuholen und ihnen einen vermeintlich sicheren Raum anzubieten, der frei von der Bedrohung und Komplexität ist. Die Leugnung des Klimawandels dient laut der Klimajournalistin Susanne Götze zudem als Abgrenzung zu den anderen Parteien, die sich einig über den Klimawandel sind. Ähnliches erlebten wir auch im Rahmen der Corona-Pandemie. Jetzt könnten wir allerdings auch denken, dass Umweltschutz im Sinne von Schutz der Heimat eigentlich sehr gut zur rechten Ideologie passt. Und tatsächlich unterstützen einige rechte Parteien, wie zum Beispiel in Italien, den regionalen Klimaschutz, sind aber gegen den internationalen, was natürlich zum nationalistischen Narrativ der rechten Gruppen passt. Die rechte Blut- und Bodenideologie setzt eigentlich ein Gegengewicht gegen das städtische, indem sie die sogenannte germanisch-nordische Rasse im Bauerntum und nahe der Natur verortet. Dafür brauche diese aber Lebensraum im Osten. Gruppen wie die Waldbürgerinitiative oder die Anastasia-Bewegung sind Beispiele, wie diese vermeintliche Naturverbundenheit mit rassistischen und antisemitischen Ideen verknüpft wird. Auch hier wird der Klimawandel nicht angegangen, sondern geleugnet. Menschen, die den menschengemachten Klimawandel nicht leugnen, dürfen beispielsweise nicht Mitglied werden. Hier merken wir erneut den autoritären Zwang als psychisches Element des Rechtspopulismus. Dabei lässt sich der Klimawandel allerdings immer schwieriger leugnen. Das heißt, dass auch die rechten Gruppierungen diesen irgendwann nicht mehr ignorieren können. Das Ziel der Rechten ist ja trotz in Kauf genommener Selbstzerstörung durch die Leugnung der Realität nicht die Zerstörung der Erde, sondern die Ungleichheit der Menschen. Die Sorge liegt nun also nahe, dass der Klimawandel irgendwann zwar anerkannt, aber die Verantwortung hierfür weiter auf andere Gruppen geschoben wird und dass zukünftige Klimaflüchtlinge mit heftiger rechter Gewalt konfrontiert werden. Schauen wir uns zum Schluss den dritten Punkt an, den psychotherapeutischen Alltag. Psychotherapeutinnen sind dem Erhalt von psychischer Gesundheit verpflichtet. In Folge 21 besprachen wir bereits einige Folgen des Klimawandels auf unsere Gesundheit und unser Leben. Wie wir als einzelne Psychotherapeutinnen in der Praxis damit umgehen, ist sicherlich eine Frage der Haltung. Ich erlebe, dass immer mehr Therapeutinnen eine aktive Haltung vorschlagen, in der beispielsweise korrigierend aufgegriffen wird, wenn Verschwörungsmythen oder falsche Informationen zum Klimawandel in die Stunde kommen. Hier muss aber auch sehr gut aufgepasst und unterschieden werden zwischen objektiver Richtigstellung aus der Pflicht heraus, sich für die Gesundheit einzusetzen, und persönlichen Themen, Gefühlen und Überzeugungen. Das wird oft umso schwerer, wenn rechte Gedanken in der Stunde geäußert werden. Ich habe im Therapeutinnenkreis erlebt, wie der Wunsch entsteht, eine Einstellung oder Erzählung zu formulieren, die der rechten Erzählung entgegengesetzt werden kann. Spürbar wurde der Wunsch, das Gegenüber im Therapiezimmer zu erreichen und zu überzeugen. Dabei besteht aber die Gefahr, dass das Gegenüber untergeht und in der eigentlichen Angst nicht gesehen wird, die hinter etwaigen rechten Tendenzen steckt. So könnte sich eine Patientin oder Patient als unerwünscht und unaushaltbar erleben oder als Täter hingestellt und angegriffen fühlen. Hier wiederholt sich, was politisch auch passiert. Politologin Natascha Strobel und Politikwissenschaftler Matthias Quent greifen dies auf und warnen, dass Klimawandel und die Arbeit daran nicht eine Erzählung der Wohlhabenden bleiben darf. Dies rufe nämlich Widerstand und Beschämung bei weniger privilegierten Menschen hervor und trage zur gesellschaftlichen Zerrissenheit bei. Strobel und Quent betonen die Wichtigkeit von Gleichberechtigung und Klimagerechtigkeit, um alle Menschen diesbezüglich ins selbe Boot zu holen. Dafür müsse unter anderem aber mehr gegen Armut getan werden, weil wer kein Geld hat, könne sich auch keine Solaranlage leisten. Hier kommen wir wieder zum Punkt der Verbundenheit zurück, der uns schon in den letzten beiden Folgen begleitet hat und welcher auch aus psychoanalytischer Sicht zentral für den Umgang mit dem Klimawandel ist. Als Psychotherapeutinnen stehen wir, wenn wir unseren Patienten beim Umgang mit den klimawandelbezogenen Ängsten helfen wollen, vor der Herausforderung, dass uns diese Gefühle auch betreffen. Selbst wenn wir vielleicht nicht eins zu eins in derselben Situation sind wie das Gegenüber. Das heißt, wir müssen selbst auch einen Umgang mit diesen Gefühlen finden um schwingungsfähig zu bleiben und einen Raum anbieten zu können, in dem die Gefühle gehalten werden, nötige Symbolisierung stattfinden und Handlungsoptionen besprochen werden können. Hier hilft es uns, wenn wir uns vernetzen und unter Kolleginnen zum Beispiel in Intervisionen oder Zusammenschlüssen wie den Kammern oder den Psychologists for Future Räume nutzen. Ebenso hilft es, selbst aktiv zu werden und darauf zu achten, auch selbst gut mit der Umwelt verbunden zu sein. Hier sei nochmal auf die Folgen 22 und 23 verwiesen, in denen wir uns schon damit befasst haben. Eine hilfreiche Klimapolitik, ebenso wie ein gesunder Umgang mit den klimabezogenen Ängsten, lässt sich aufgrund dessen, was wir heute und in den letzten Folgen gehört haben, sehr viel schneller zerstören als aufbauen. Weshalb sich viele Menschen nun sorgen, dass der politische Rechtsruck, den wir erleben, auch fatale Folgen für unser Klima haben kann. Meine Hoffnung ist, dass durch Gespräche wie diese das Thema lebendig gehalten werden kann, statt dass es abgespalten und verleugnet werden muss. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Dies ist das erste Mal, dass wir jetzt wirklich 3 Folgen für ein Thema verwenden, was aber auch der Komplexität und ich denke auch der Wichtigkeit des Themas geschuldet ist. Möglicherweise wird es noch eine 4. Folge hierzu geben. Das weiß ich aber jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht. Ihr werdet es erleben. Ich werde es auch erleben. Und ich hoffe, euch dann auch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Lasst mir wie immer gerne eure Meinung da. Ihr könnt mir schreiben auf Instagram unter hocherfreut-podcast oder unter der E-Mail-Adresse in den Shownotes. Bewertet die Folge auch gerne dort, wo ihr sie hört. Und ich hoffe, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, danke fürs Zuhören.